Einmal vorab, ne? Also nach Afrika gehen wir nicht. Gut, das Wichtigste ist gesagt. Das Thema heute ist Gott eine Chance geben. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was genau will ich hier heute, also ich weiß, wo ich hin will, aber was will ich hier sagen? Da habe ich gedacht, wenn ich das auf den Punkt bringen will, dann geht es eigentlich darum, Gott eine Chance zu geben, dass er sich blamieren darf. Wir verhalten uns manchmal so, als wenn Gott nicht ganz zurechnungsfähig ist. Und weil er nicht ganz zurechnungsfähig ist und die Sachen nicht so richtig in der Hand hat, holen wir ihn nicht nach vorne. Weil wir wollen ihn ja nicht in Verlegenheit bringen. Also wir könnten ja zum Beispiel, wenn jemand uns gegenüber sitzt, der eine Not hat, könnten wir sagen, du, ich bete jetzt hier für dich. Aber weil wir denken, dass Gott nicht so zuverlässig ist und nicht so hilfreich ist und manchmal einfach nicht erscheint, obwohl man ihn ruft, tun wir es lieber nicht. Wir wollen ja Gott nicht zum Gespött machen. Also wenn es darum geht, Gott eine Chance zu geben, dann geht es eigentlich um die Chance, für Gott sich blamieren zu dürfen. Einfach Schritte zu tun, über Gott zu reden oder Gott anzubieten und dann selber innerlich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, und jetzt gucken wir mal, was Gott tut. Ob er was tut, ob er nichts tut, aber was jetzt passiert, das ist Gottes Ding. Denn das ist doch ganz einfach. Wenn jemand von unseren Freunden, von unseren wirklich guten Freunden sagt, lass mich mal was sagen, ja, dann würden wir ihn vielleicht davon abhalten, wenn er gerade 2,0 Promille hat. Nicht ganz zurechnungsfähig. Oder wir würden vielleicht auch manche Leute, die, also wenn kleine Kinder irgendwie, man streitet sich in irgendeiner Runde und dann will ein kleines Kind als Streitschlicht dazwischen gehen, da sagt man vielleicht, also bleib mal lieber zurück. Also ne, ist Gott erwachsen? Ist Gott zurechnungsfähig? Ich hoffe, dass die meisten von uns das halbwegs bejahen können. Und bist du sein Freund? Das werden auch die meisten von uns bejahen können. Dann ist es eigentlich das Normalste von der Welt, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Gott, mach du mal. Mach mal. Und dann gucken wir einfach mal, was er tut. Vielleicht tut er gar nichts. Das ist für Gott peinlich, aber das ist Gottes Problem, nicht deins. Vielleicht tut Gott ungewöhnliche Dinge. Das ist Gottes Problem, aber nicht deins. Vielleicht tut Gott ein Wunder. Das ist Gottes Ehre, nicht deine. Also wenn es darum geht, Gott eine Chance zu geben, dann geht es im Kern darum zu sagen, ich schütze Gott nicht, indem ich klug über ihn argumentiere und lauter nette Sachen einfach über ihn sage, aber die ganze Zeit ihm nicht die Chance gebe, selber in den Raum zu kommen mit einem karierten Schottenrock. Ich gebe ihm nicht die Chance, auf seine Art und Weise einem Menschen zu begegnen, sondern versuche ihn irgendwie gut einzupacken, damit man nur so ein bisschen was von Gott sieht, damit es nicht peinlich wird, nicht unangenehm wird. Ich glaube, wir haben in dieser Gemeinde ein massives Problem mit dem Stichwort peinlich. Uns ist es immer total wichtig, und das ist in dieser Gemeinde wirklich ein echtes Problem, das wir haben. Ich glaube, es ist in dieser Gemeinde uns total wichtig, dass nichts passiert, was irgendwie peinlich ist. Und die Frage ist, was oder wer ist uns eigentlich peinlich? Also sind mir meine Mitchristen peinlich? Dann ist das eigentlich mein ganz persönliches Problem, finde ich. Ist mir Gott peinlich? Oder ist mir peinlich, was andere mit Gott machen? Oder wie andere über Gott reden? Okay, Gott eine Chance geben. Gott eine Chance geben. Also zum Beispiel könnten wir doch jetzt hier in diesem Moment, das tun wir jetzt auch, für Kranke beten. Das ist doch, was soll passieren? Ja, wir können jetzt hier für Kranke beten und entweder heilt Gott und dann ist das super für ihn oder er heilt nicht, dann ist das für ihn ein bisschen erklärungsbedürftig, aber das ist doch sein Problem. Das ist doch nicht unser Problem. Es sei denn, dass wir denken, dass wir Gott irgendwie schützen müssten vor den Menschen. Und dann haben wir wirklich ein Problem, wenn wir denken, wir müssten Gott beschützen. Ich wollte fragen, wer von euch braucht Heilung heute? Könnt ihr mal einmal kurz zeigen? Wer braucht Heilung, körperliche Heilung? Seht ihr, das sind eine ganze Menge Leute, ne? Lasst ruhig die Hand mal kurz richtig oben. Lasst die Hand mal richtig kurz oben. Steht hier, ne? Heilung ist ja kein Nebenbei-Thema. Ist ja nicht irgendwie was, wo man sagt so, wär nett. Sondern für viele ist das Thema Krankheit ein großes Thema in ihrem Leben. Glaubt ihr, dass der Vater im Himmel, dass der da sitzt, achselzuckend und sagt, ist mir doch egal? Das ist doch Quatsch. Ich weiß nicht, finde auch keine wirkliche Erklärung in der Bibel, was Gott manchmal zurückhält zu heilen. Ich habe so ein paar Ideen und so ein paar wilde theologische Geschichten im Kopf, aber das ist ja alles Mist. Alles, was ich weiß, ist, dass Gott kann und will. Das ist alles, was ich weiß, was ich wirklich sicher weiß. Wenn er es dann trotzdem nicht tut, dann ist das sein Problem, nicht unseres, nicht meins. Aber wenn ich Gott keine Chance gebe, wenn ich Gott nie darum bitte zu heilen, dann ist das Problem auf meiner Seite. Ich denke, ihr habt alle irgendwo eine Hand gesehen, jetzt, als wir gerade darum gebeten haben. Können wir einfach mal, ich bete jetzt einfach mal laut und es wäre schön, wenn ihr auf euren Plätzen auch betet. Wenn ihr laut betet, ist auch gut. Vielleicht wollt ihr links und rechts auch mal eine Hand auflegen, könnt ihr auch tun. Wir sind hier in einem halbwegs geschützten Rahmen, das kriegen wir hin. Wir nehmen uns jetzt einfach mal 3 Minuten Zeit, strecken uns zu Gott aus und bitten ihn zu handeln, ja? Jesus, wenn ich dich sehe, wie du in dieser Welt unterwegs bist, dann sehe ich, du redest und Menschenherzen werden verändert. Du legst Leuten die Hände auf und Menschen werden geheilt. Du sprichst und Menschen werden frei. Du sprichst und Menschen kommen von den Toten zurück. Jesus, du bist das Zentrum der Herrschaft Gottes. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Jesus, und wie du einmal gehandelt hast und wie du im Leben von vielen von uns auch schon gehandelt hast, bitte ich dich jetzt auch heute, hier und jetzt, dass du handelst. Komm, komm und heile. Sprich Heilung in die Herzen, sprich Heilung in die Leiber, sprich Heilung in das Zentrum des Schmerzes, in das Zentrum der Problematik. Herr, ich möchte dir mein verzagtes Herz geben, ich möchte dir mein naturwissenschaftlich verseuchtes Herz geben und will über all dem bekennen, der eigentliche Herr der Herren und König der Könige, das bist du. Jesus, wir geben dir die Ehre. Wir treten einen Schritt zurück und bitten dich, handle du. Handle du. Handle du, Herr. Oh, Jesus. 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 Amen. Amen. So, jetzt gibt es so einen nächsten Schritt, ne? Um das alles noch ein bisschen peinlicher für Gott werden zu lassen, kann man jetzt ja klären, ob irgendwie was besser geworden ist. Gibt es bei irgendwem von euch Symptome, die es bis vor 3 Minuten noch gab, die es jetzt nicht mehr gibt? Ist bei irgendwem von euch irgendetwas subjektiv, aber ne, also nicht nur, ich fühle mich besser, das wäre mir jetzt zu wenig, sondern gibt es irgendwie eine Form von Schmerz oder eine Form von Beschwerde, die ihr vor 3 Minuten hattet, die ihr jetzt nicht mehr habt? Gibt es das bei irgendwem hier? Dann zeig doch mal einmal kurz. Ja? Du musst das gerade testen. Ja, teste doch mal. Das ist gut, genau. So ist das, genau, richtig. Ja, ihr lacht. Anders kann man das nicht machen, oder? Das würde ein Arzt genauso tun. Genauso würde man das doch machen, oder? Der gibt euch eine Therapie und dann fragt er es. Und ist nicht besser, weil du dich da gerade wieder setzt. Ist nicht besser, okay. Ist bei irgendwem was nachvollziehbar passiert? Versteht ihr, wer hat jetzt ein Problem? Keiner hat ein Problem. Gott haben wir Vertrauen entgegengebracht. Gott tut etwas oder er tut es nicht. Es ist, ne? Versteht ihr? Wenn wir meinen, Gott verteidigen zu müssen, Gott irgendwie in Watte packen zu müssen, Gott gut eingepackt den Leuten präsentieren zu müssen, dann haben wir ein Problem, weil uns Gott irgendwie doch peinlich ist. Weil wir uns auf die Lüge dieser Gesellschaft eingelassen haben, dass ein real existierender, handelnder, regierender Gott doch eine Zumutung ist für einen klaren, wachen Menschenverstand. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle reingehen, wo ich darunter geschrieben habe als Stichwort für mich, Lokalrunde, einen kurzen für alle. Okay, Matthäus 10, 32 bis 39. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist, das sagt Jesus. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, Kreuz auf sich nehmen ist in unserer Sprache, hat eine komische Bedeutung gekriegt. Kreuz auf sich nehmen hieß, ich bin auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Ja? Das Kreuz auf sich nehmen heißt nicht, es gibt ein Leiden in meinem Leben und ich gehe damit geduldig um. Ja? Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also es gibt jetzt keinen kurzen und keine Lokalrunde. Aber ich finde, das ist ein Wort, da hätte man Schnaps verdient, oder? Jesus. Jesus ist einer von den ganz Heißen. Und ob wir so ganz glücklich wären, wenn Jesus hier jeden Sonntag stehen würde, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich will jetzt nicht dieses ganze Wort mit euch durchgehen. So viel Zeit haben wir nicht und das muss auch jetzt nicht sein. Ich will nur darauf hinweisen, dass wenn es um das Bekennen geht, um das, ich stelle mich mal dazu, dass ich Christ bin und ich sage jemand anders und für dich wäre es auch gut, Christ zu sein, dass das in einem Zusammenhang steht in der Schrift, der gigantisch ist. Wir leben ja in einem Zusammenhang, in dem das alles noch sehr, sehr easy ist. Meine Familie hat zwar gedacht, dass ich einen an der Waffel habe, als ich dann Christ geworden bin, ja, aber sie sind mir nicht zu Feinden geworden. Sie haben mich nicht aus dem Haus rausgeschmissen. Ich bin immer noch zu Geburtstagen eingeladen gewesen. Und wenn ich an der Vorbeireise bei meinen Geschwistern angerufen habe, um mal eine Nacht ein Bett abzukriegen, dann habe ich auch ein Bett bekommen. Ich musste wahrscheinlich, glaube ich, mich nie entscheiden zwischen der Liebe zu meiner Mutter, mein Vater ist schon lange tot, zwischen der Liebe zu meiner Mutter oder zu meinen Kindern und der Liebe zu Gott. Ich glaube nicht, dass ich das jemals wirklich sozusagen entscheiden musste. Ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob ich sterben musste. Es gibt Momente in meinem Leben, die waren Sterben. Aber die waren gleichzeitig sehr glückliche Momente. Die haben ja sehr verschiedene Biografien. Meine Biografie ist eher von der Natur, dass ich ganz froh war, dass ich auch Dingen sterben konnte. Mich vor den Menschen bekennen, heißt, glaube ich, in unserer Gesellschaft zweierlei. Weil das Bekennen ist nicht so schwierig. Ich darf ruhig in irgendeiner Runde sagen, ich bin Christ. Das ist so irrelevant für die Leute, dass sie danach mich in aller Regel fragen werden, und wie fandst du letzte Woche das Spiel? Das ist ein Unthema, ist einfach ein Unthema. Ja? Und ich kann natürlich jetzt irgendwie durch die Gegend laufen, ständig Leuten sagen, dass ich Christ bin oder irgendwelche frommen T-Shirts tragen. Das ist gar nichts. Das bringt auch nichts. Also darum geht es hier nicht. In unserer Gesellschaft geht es um das hier nicht. In unserer Gesellschaft geht es, glaube ich, um zwei andere Sachen. Das eine ist, dass wir fröhlich einladen. Ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft eine Riesenhilfe ist, mal einmal in so einem Gottesdienst zu sein. Das glaube ich wirklich. Und es macht Sinn, dazu einzuladen, einfach einzuladen. Und sich nicht vorher 17 Fragen zu stellen. Passt dieser Sonntag oder jener und vielleicht das oder hier oder, und da könnte aber das passieren und ne, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass diese 7 Sachen alle arrangiert sind, damit auch, ne, und oh, hoffentlich spricht der sie nicht an und also ihr wisst, ne, so ungefähr. Das führt dann irgendwann dazu, dass ich niemanden zu gar nichts einlade. Weil mir eigentlich im Kern meine Mitchristen peinlich sind. Gott ist nämlich mir nicht peinlich. Das würden die meisten von uns sagen. Gott ist eigentlich nicht peinlich. Das Problem ist das Bodenpersonal. Das Angestellte und das Ehrenamtliche. Aber das Spannende ist ja, dass wir Gott nicht peinlich sind. Gott sagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, bekenne ich mich zu euch. Also wir Spinner, die sagen, ich bin Christ, ja, zu denen stellt sich Gott im Himmel vor den himmlischen Herrschern, vor den Engeln, vor den Hoheiten, vor den Mächten und Gewalten und sagt, meine Leute. Und ich möchte gar nicht wissen, was sie im Himmel über uns erzählen. Aber Gott stellt sich zu uns. Er stellt sich auch zu den Idioten in meiner Gemeinde, zu den komischen Leuten in meiner Gemeinde, zu den peinlichen Leuten in meiner Gemeinde, zu den unattraktiven Leuten in meiner Gemeinde oder was auch immer. Er stellt sich ja sogar zu mir. Also ich glaube, das Erste, was in unserer Gesellschaft gefordert ist, wenn es ums Bekennen geht, ist schlicht und ergreifend einladen. Nicht die Christen von den Nichtchristen trennen, sondern mischen, wie es und wo es nur immer geht. Meine nichtchristlichen Freunde und Bekannten und Kollegen einfach mal einladen. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite ist, Gebet anbieten. Einfach Gebet anbieten. Ich bin erstaunt, wie häufig Menschen in einer halbwegs persönlichen Situation, also nicht, wenn wir jetzt von Haus zu Haus gehen, ja, klingeln und haben Sie ein Problem, darf ich für Sie beten, ja? Das ist vielleicht nicht so das, was in Deutschland so der, ne? So, es gibt da so eine Sekte, die läuft immer von Haus zu Haus und so, ne? Also irgendwie das ganze Ding ist so ein bisschen verbrannte Erde, sagen wir mal so. Ne? Aber im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Nachbarschaftskreis, wenn man da Leuten sagt, ne, wenn Leute eine Problematik erzählen und sagt, ich würde gerne für sie, ich würde gerne für dich jetzt gerade mal beten, dann werden die Leute etwas irritiert sein, aber die meisten Leute nehmen das gerne an. Schon allein, weil es ihnen jetzt peinlich ist, Nein zu sagen. Und was soll schon passieren? Entweder es passiert gar nichts. Wo ist das Problem? Oder es passiert etwas, und das ist, weil Gott in der Sache ist, eigentlich immer was Gutes. Ich glaube, es geht um diese zwei Sachen. Es geht nicht darum, dass wir Leuten sagen, dass wir Christen sind, sondern es geht darum, dass wir Leuten sagen, komm, ich bin da jeden Dienstag mit so ein paar Leuten zusammen und wir beten und wir lesen in der Bibel und wir helfen uns und wir öffnen unsere Herzen voneinander und das ist eine gute Zeit. Und wenn ich mir dein Leben angucke, mal ganz ehrlich, du brauchst Gott. Das gehört ja zu den erstaunlichen Sachen. Ein paar von unseren Hauskreisen haben das mal gemacht, dass wir uns gegenseitig so unsere Lebensgeschichten erzählt haben. So, ne, aus welchem Elternhaus kommst du, so eine Überschrift zum Beispiel. Und wenn du das mal machst in so einem Kreis von 10 Leuten, dann merkst du, höchstens 3 von diesen 10 Leuten haben eine nette Lebensgeschichte. Höchstens. Die meisten von uns haben Lebensgeschichten, die nicht so nett sind, wie wir nach außen hin wirken. Wir wirken nach außen hin viel stabiler, als wir sind. Und das gilt für deine Nachbarschaft genauso. Maximal 3 von 10 Leuten in deiner Nachbarschaft geht es gut. Das ist schade und das ist nicht das, was Gott will. Und es kann dir egal sein, aber es muss es nicht. Du könntest dir auch sagen, hey, wenn Gott in dieses Leben reinkommen würde, was für ein Hammer. Wie cool wäre das denn? Ich glaube, es geht schlicht und ergreifend um diese beiden Sachen. Gott eine Chance geben, indem wir einladen. Und wenn Leute nicht kommen, kommen sie nicht. Ist doch nicht schlimm. Das macht sie ja nicht zu schlechteren Menschen, das macht sie nicht zu schlechteren Freunden. Wir werden trotzdem noch unseren Cappuccino mit ihnen trinken, ist doch logisch. Aber warum nicht einladen? Und Gebet anbieten, warum denn nicht? Warum denn nicht? Diejenigen von uns, die das ein bisschen häufiger tun, dass sie Gebet anbieten, können davon erzählen, dass manchmal dann sogar Leute auf sie zukommen. Du betest doch manchmal für Leute. Weil wir in Deutschland sind, passiert das meistens in irgendwelchen dunklen Ecken und du betest du manchmal vor Leute, ne? Kannst du mal für mich beten? Ne? Also so, ne? Also so. Ja. Ich werde mit den Jahren immer sentimentaler. Ich weine heute wesentlich mehr als früher. Das als Vorbemerkung. Ich habe gerade wieder in diesem Lied, es gibt so Sätze, die berühren mich sehr, ne? Also so ein Satz wie, wag es mir zur Ehre. Das ist so ein Satz, da könnte ich heulen. Weil ich glaube, das ist ziemlich original das, was Gott uns gerne immer wieder und wieder und wieder sagen möchte. Gott freut sich über unsere gesungene Anbetung. Gott freut sich über unsere gesprochene Anbetung. Gott freut sich, dass wir uns an ihm freuen. Aber es ehrt ihn zutiefst, wenn wir Sachen wagen, einfach nur, weil wir wissen, dass Gott Gott ist. Und mal gucken, was er tun wird. Wag es mir zur Ehre. Ich habe den ganzen Zusammenhang gelesen. Also ich werde jetzt nicht die weiteren Verse mit euch machen, hatte ich auch nicht vor. Ich habe den weiteren Zusammenhang gelesen, um euch einfach zu zeigen, dass diese Geschichte, ich gehe raus aus meiner Deckung und ich gehe auf Leute zu und lade sie ein und ich gehe auf Leute zu und biete ihnen Gebet an, obwohl ich selber nicht perfekt bin und alles und so, ne? Dass das in einem viel tieferen Zusammenhang steht als nur in der Frage der Mitgliederwerbung einer christlichen Organisation. Als wenn es Gott um Mitglieder ginge. Ja, ne? Das ist ja Quatsch. Gott geht es darum, Herzen tief zu verändern. Es geht um viel mehr, aber das viel mehr soll nicht dazu führen, dass wir sagen, ja, da fange ich gar nicht erst an. Der erste Schritt ist einladen und Gebet anbieten. Gott eine Chance geben. Gott eine Chance geben. Und jetzt möchte ich doch die Predigt damit abschließen, auf einen Aspekt einzugehen, der hier drin ist. Ich merke das, ich habe das hier und da schon mal erzählt und ich merke an den Reaktionen, dass das immer sehr zwiespältig ist, wie Leute damit umgehen. Aber ich merke, dass es für mein geistliches Leben enorm wichtig war, dass ich Gott einmal gesagt habe, Gott, was immer du mit meinen Kindern vorhast, du hast die Freiheit dazu. Wenn sie gefühlt von meiner Warte aus vor der Zeit sterben, dann ist das okay. Wenn sie beruflich scheitern, dann ist das okay. Wenn sie geistlich scheitern, dann ist das okay. Was immer du mit ihnen machen willst, ich vertraue dir, dass dein Weg immer besser ist als alles, was ich mir ausdenke. Das formuliere ich Gott gegenüber nicht so, wie ich das jetzt hier tue. Gott gegenüber ist das mehr Halbsätze und Grunzen, so, ne, wie das so ist, wenn man mit Gott alleine ist. So, ne, ich weiß nicht, wie ihr betet, aber das ist grammatikalisch selten komplett. Und trotzdem glaube ich, dass das, was hier drin ist, ein tiefes Stück Wahrheit hat. Zu sagen, Gott, ich will nichts und niemand mehr lieben als dich. Und wer immer dir der wertvollste Mensch in deinem Leben ist, ich glaube, es ist eine wichtige Entscheidung zu sagen, Gott, ich will, dass du mir wichtiger bist als dieser Mensch. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Wir nehmen uns jetzt ein paar Sekunden Zeit. Ich bete das einmal und ich möchte dich einladen, deinem Herzen, das Gott einmal zu sagen, das richtig auszusprechen und dich in 15 Jahren daran erinnern zu können, zu sagen, ich habe Gott gesagt, er soll mir wichtiger sein als irgendein anderer Mensch in meinem Leben. Vater, danke, dass wir dir nicht peinlich sind. Dass ich dir nicht peinlich bin. Danke, dass du deinen Weg mit mir gehst. Vater, du siehst die Menschen, an denen mein Herz hängt. Und jetzt gehe ich wieder vor dich. Und bitte dich, ich will nicht mein Herz an diese Menschen verlieren. Mein Herz soll fest sein an dir. Und von dir her, von allem, was von dir kommt, will ich diese Menschen lieben. Aber nicht als Gebundener, nicht als einer, der dir Vorschriften macht. Nicht als einer, der dir Grenzen setzt. Gott, ich spreche über die Menschen, die mir wertvoll sind, aus. Dein Wille geschehe. Was immer du dir in deinem Herzen vornimmst, Es soll geschehen. Herr, ich bitte dich, dass ich dir nie Vorwürfe mache für das, was du mit Menschen in meinem Umfeld tust. Ich bitte dich, dass ich dich dafür nicht anklage oder dir dafür sogar den Rücken zuwende. Ich bitte dich, lass mich dir näher kommen, Schritt für Schritt. Und jetzt möchte ich dich bitten für uns als Gemeinde, dass alles, was so wie eine Decke auf uns liegt, an möglichen Peinlichkeitsgefühlen, nimm diese Decke zur Seite. Keiner meiner Mitchristen und erst recht nicht du selber sollen mir peinlich sein. Ich will frei sein, einzuladen. Das, was gut ist für mich, auch zu erkennen, dass das gut ist für viele andere. Dazu zu stehen, davon zu reden. Und ich will frei sein, der Not dieser Welt zu begegnen in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Kraft Gottes. Gebet anzubieten und zu sehen, was du tust. Deine Herrlichkeit aufzurichten mitten in Hamburg. Amen.